Deutschlandfunk. Der Tag.
Não existe dois Brasis. Somos único país, único povo.
Diese markante Stimme gehört Lula, dem neuen zukünftigen Präsidenten von Brasilien, der hier sagt, es gibt nicht zwei Brasilien, sondern wir sind ein Volk, mit Blick natürlich auf die große Spaltung im Land. Wobei neu ist Lula eigentlich überhaupt nicht, sondern ein ganz alter Hase in der brasilianischen Politik. Er war bis 2010 schon mal Präsident. Gestern Nacht hat er die Stichwahl gegen den amtierenden rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro gewonnen. Ziemlich knapp, aber trotzdem gewonnen, und seine Anhänger sind super erleichtert.
Lula bedeutet Hoffnung, Zukunft, Respekt und Frieden. Nie wieder Bolsonaro, Hass und Intoleranz.
Aber genauso groß wie die Freude bei den Lula-Fans ist auf der anderen Seite auch die Wut bei den Bolsonaro-Anhängern.
Ich will nicht wieder so eine furchtbare Wirtschaftssituation erleben. Wenn nun dieser Parasit zurückkommt, geht alles den Bach runter, wie anderswo in Lateinamerika. Nun kommt auch hier der Kommunismus.
Also da hört man an diesen unterschiedlichen Reaktionen auch wieder die große Spaltung in der Bevölkerung. Von Bolsonaro selbst hat man noch gar nichts gehört, also Stand jetzt 16 Uhr. Und da machen sich jetzt viele Sorgen, er könnte das Wahlergebnis nicht anerkennen. Was das bedeuten würde und generell, wie es jetzt in diesem extrem gespaltenen Land auch mit extrem viel Armut weitergeht nach dem Wahlsieg von Lula, darum geht's gleich. Und nach ewigem Hin und Her hat Elon Musk Twitter jetzt doch gekauft und gleich erstmal Tabula Rasa gemacht, erstmal viele Führungskräfte rausgeschmissen und auch schon ein paar Andeutungen gemacht, wie Twitter zukünftig aussehen könnte. Auch darüber sprechen wir gleich in der heutigen Ausgabe von Der Tag am 31. Oktober. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Anne Herberg hat man gerade schon mal kurz gehört. Sie hat nämlich die beiden Töne der Frauen in Brasilien übersetzt und sie ist unsere Korrespondentin unter anderem für Brasilien und jetzt im Zuge der Wahlen natürlich auch die ganze Zeit da vor Ort. Anne, ich habe gerade schon diese beiden sehr unterschiedlichen Reaktionen eingespielt von einer Lula-Anhängerin und einer Bolsonaro-Wählerin. Wie ist denn jetzt am Tag nach der Wahl die Stimmung in Brasilien? Da gab es ja durchaus vorher auch die Sorge, es könnte vielleicht zu Ausschreitungen kommen.
Also es ist relativ ruhig geblieben. Wir haben heute Morgen Meldungen, dass in einigen Bundesstaaten die Lkw-Fahrer Straßen blockieren. Lkw-Fahrer sind bekannt als Verbündete Bolsonaros. Also sie stehen meist auf seiner Seite, um da Chaos zu schüren. Allerdings sind das nicht besonders viele bisher. Es gab wohl Staus von bis zu 6 Stunden, aber es ist jetzt noch nicht eine Situation, die hier für einen großen Alarm sorgt. Grundsätzlich sitzen alle da und warten, ob Herr Bolsonaro sich heute noch mal irgendwann äußert, weil bisher herrscht ja Stille. Er ist gestern Abend einfach ins Bett gegangen und hat nichts zu seiner Niederlage gesagt. Und da sind wir gespannt.
Wie interpretierst du das, dass er da noch nichts gesagt hat? Also könnte das jetzt schon darauf hindeuten, dass er diese Wahl nicht anerkennen will?
Naja, das schmeckt natürlich so ein bisschen nach dem großen Trump, den er da macht. Er hat das ja im Vorfeld schon anklingen lassen. Er hat immer wieder Zweifel am Wahlsystem, am Wahlprozess, an der Wahlbehörde geäußert. Er hat auch durchklingen lassen, dass er sich das noch vorbehalten will, ob er das Ergebnis anerkennt. Also nur, wenn es eben transparent sei. Wobei er dann offen ließ, wer darüber bestimmt, ob das transparent ist. Verbündete von ihm haben sich allerdings geäußert. Da gab es von dem frisch gewählten Gouverneur aus Sao Paulo, vom Parlamentspräsident. Die haben Lula gratuliert. Sie haben gesagt, die Entscheidung der Mehrheit müsse akzeptiert werden. Das sei Demokratie. Aber die Kommentatoren sind sich hier noch unsicher, wie sie das einordnen sollen. Also mein Eindruck ist eben auch von gestern Abend gewesen, wir haben die Anhänger gehört. Man hatte so beim harten Kern der Anhänger durchaus das Gefühl, dass sich dieses Narrativ von dem Zweifel verfestigt hat. Viele sprachen auch gestern von Betrug. Sie konnten das nicht glauben, dass es eine Niederlage Bolsonaros gab. Und sie waren so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Wir warten auf ein Signal, kam da ganz oft. Also wenn er irgendwie dazu aufruft, dann stehen wir hinter ihm und gehen für ihn auf die Straße. Es kann ja nicht sein, dass Lula das Amt antritt, das Böse sozusagen über das Gute siegt. Also das waren Worte, die da fielen. Wie ernst das zu nehmen ist, ja, das werden die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube aber, Brasilien steht noch mal eine ganz schön angespannte Zeit bevor.
Aber wenn das jetzt so käme, also Worst-Case-Szenario, wenn er die Wahl wirklich nicht anerkennt und dann auch seinen ganzen Anhängern sagt, erkennt die Wahl nicht an, wären dann tatsächlich so Szenarien wie ein Putsch realistisch oder wäre das zu krass gedacht?
Also ich glaube, das ist zu krass gedacht. Ich glaube, wir müssen uns da auch irgendwie an andere Bilder gewöhnen, nicht jetzt irgendwie an so einen Panzer, der hier auf der Straße steht. Das würde hier auch niemand mitmachen. Das weiß auch Bolsonaro. Ich glaube, das Szenario ist sehr viel mehr das, dass er in den nächsten 2 Monaten, die ihm ja jetzt noch bleiben für die Transition, weiter daran arbeitet, eben das Vertrauen in die demokratischen Institutionen auszuhöhlen, Zweifel zu streuen, seinem Nachfolger Steine in den Weg zu legen. Und Lula hat es ja sowieso nicht leicht, wenn er dann am 1. Januar antritt, weil es ist ein hauchdünner Sieg gewesen und der Kongress in Brasilien, der sehr, sehr mächtig ist, dort hat die Rechte im Grunde einen Erdrutschsieg eingefahren. Also da hat die Rechte in beiden Kammern die Mehrheit. Das wird Lula ganz, ganz enge Grenzen setzen. Mhm. Lula hat ja sowieso diese Wahl auch nur deswegen gewonnen, weil er ein ganz breites Bündnis geschmiedet hat, bis tief in die politische Mitte hinein. Also ja, man darf sich jetzt schon freuen, aber man darf sich auch nicht vormachen, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. Brasiliens Demokratie hängt hier nach wie vor an einem ganz dünnen Faden, glaube ich.
Lula hat ja gesagt, er will der Präsident jetzt aller Brasilianer sein. Und das ist ja auch ganz typisch in so Ländern, die als sehr gespalten und sehr polarisiert gelten, dass es dann immer heißt, okay, jetzt nach der Wahl, da muss das Land geeint werden. Glaubst du, das geht in Brasilien überhaupt oder ist das völlig illusorisch?
Nein, die Spaltungen, die Gräben, die sind ja sehr, sehr tief. Und Lula ist ja selber eine Person, nicht mit einer unbeschriebenen Weste. Also für viele, das wird in Europa immer so ein bisschen missachtet, steht Lula eben nicht nur für eine Zeit des Wirtschaftsbooms und der vorbildlichen Sozialpolitik, sondern eben für eine Ära auch der beispiellosen Korruption, für die er eigentlich im Grunde nie richtig politisch Verantwortung übernommen hat. Auch wenn die Urteile gegen ihn selbst annulliert worden sind. Er war damals einfach Regierungschef. Viele fragen sich, dazu hat er sich nämlich nicht geäußert, wie will er denn da in einer neuen Amtszeit mit umgehen, gerade in einer Situation, wo er im Grunde überall um Mehrheiten schachern muss, was ja quasi so in Brasilien auch immer dazu ein bisschen einlädt, dass manchmal eventuell auch Leute die Hand aufhalten, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also das ist ein Punkt. Das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt der große Versöhner hier in Brasilien. Und das ist natürlich einfach eine ganz, ganz komplexe Situation.
Aber Stichwort Korruption, glaubst du, dass diese Gefahr besteht? Dass da, also ich meine, auch gegen Bolsonaro und sein Umfeld gab es ja zig Korruptions Vorwürfe. Glaubst du, dass das jetzt mit Lula wieder schlimmer oder noch schlimmer werden könnte?
Naja, Korruption, das muss man schon sagen, hat hier in Brasilien auch was Systemisches. Also das hängt jetzt auch nicht an einer Person und das stimmt auch gegen Bolsonaro und gegen seine Regierung sind Vorwürfe laut geworden, da laufen Ermittlungen. Aber ich glaube, was man sich mal vor Augen halten muss, wie kam eigentlich Bolsonaro überhaupt an die Macht und wer ist eigentlich auch seine Basis? Bolsonaro ist ja nicht von heute auf morgen einfach aufgetaucht, sondern er wurde auch getragen von einer, ja, man kann es wirklich so auch als Wutbürgerstimmung bezeichnen, die eben auch mit der Zeit der Arbeiterpartei zu tun hat, als dann eben diese Korruptionsskandale ans Licht kamen, es keine politische Antwort gab, dann Brasilien in eine der längsten Wirtschaftskrisen und schwersten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte steuerte, die wirklich 10 Jahre lang andauerte, die Leute hier schwer getroffen hat. Also das sind Erinnerungen, die auch dazu beigetragen haben, dass dieser Antipolitiker Bolsonaro gewählt wurde, der sich als solcher präsentiert, der ja eigentlich gar nicht war, er saß ja davor schon 30 Jahre im Kongress, aber einfach um sich diese Stimmung mal vor Augen zu halten. Und ich habe noch eine interessante Info eben auch gelesen, wenn wir uns die letzten Wahlen in Lateinamerika anschauen, zurück bis ins Jahr 2018. Es hat immer die Opposition gewonnen. Also es wurde nie ein Kandidat im Amt bestätigt. Und das ist ja auch eine Message. Also es gibt eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die auch damit zu tun hat, dass die sozialen Ungleichheiten, die wirtschaftlichen Probleme der Länder einfach sehr, sehr tief sind.
Aber
und
gerade
sehr, sehr schwer zu überwinden.
Sorry, gerade wenn du jetzt das Thema soziale Ungleichheit ansprichst, da hast du ja auch schon gesagt, da hatte Lula eigentlich relativ große Erfolge in seiner ersten Amtszeit. Glaubst du, daran kann er anknüpfen, weil Armut, Hunger ist ja ein Riesenthema in Brasilien. Kann er das wieder schaffen, da wirklich große Erfolge zu erzielen?
Naja, das ist auf jeden Fall das, was er versprochen hat und für dieses Versprechen oder für diese Hoffnung haben ihn auch viele gewählt. Er hat ja wirklich beispielhafte Sozialprogramme damals aufgelegt, die viele Leute, ja, die einfach auch sehr viel beigetragen haben zur sozialen Inklusion in Brasilien, einem extrem ungleichen Land. Also das war so ein bisschen die American Dream Erfahrung, ne? Also das Kind aus der schwarze Sohn aus der Favela, der erste ist in der Familie, der plötzlich an der Uni studieren kann und dann Anwalt wird und den Eltern ein Haus kaufen kann. Also solche Geschichten, die gibt es ja zig aus der ersten Amtszeit oder als Konsequenz von Lulas Politik. Aber das Land ist natürlich ein anderes als damals zu Beginn der Nullerjahre. Die Welt ist eine andere, die finanzielle Situation ist eine andere, die Besetzung des Kongresses ist eine andere, die soziale Spaltung ist eine andere. Also er wird es schwer haben. Er wird da auch Gegenwind bekommen, diese Politik wieder durchzusetzen. Und die große Frage ist eben auch, wie er es finanzieren will.
Ein Thema würde ich gerne noch ganz kurz ansprechen, weil das ja auch für die internationale Gemeinschaft wichtig ist, der Klimaschutz. Da hat er gestern gesagt, da will er die Abholzung des Regenwaldes stoppen, da soll sich was ändern. Brasilien ist da zurück auf der internationalen Bühne. Glaubst du, da gibt es jetzt eine große Kehrtwende in Sachen Klimaschutz?
Na, er hat sie ja, genau wie du gesagt hast, ja versprochen. Und ich glaube, da kann man wirklich mal ganz feste aufatmen. Zumindest hat jetzt die Welt wieder einen Partner in Brasilien beim Kampf gegen den Klimawandel. Und das hat Lula ja ganz, ganz klar signalisiert, dass er da wirklich was machen will. Er hat es ja in seinen ersten Amtsjahren damals geschafft, sehr hohe Abholzungsraten wirklich um 70-80% zu reduzieren. Eben indem beispielsweise Mechanismen wie der Amazonasfonds auch mit internationaler Finanzierung aufgebaut worden sind, Kontrollbehörden gestärkt worden sind, die Fahndung aufrechterhalten worden sind, mehrere Strafen verhängt worden sind. All das wurde ja unter Bolsonaro abgebaut, da will Lula wieder zurück. Aber ich denke auch, da ist sein Appell auch sehr, sehr ernst zu nehmen.
Der Vogel ist befreit, das hat Elon Musk getwittert zu seiner jetzt doch Übernahme des Kurznachrichtendienstes letzte Woche. Frage ist natürlich, was heißt das jetzt konkret, ein befreiter Twitter-Vogel? Manche haben ja die Sorge, dass Freiheit für Elon Musk vor allem meint, einfach alles sagen oder twittern zu dürfen, egal ob Lügen oder Hassrede. Auf jeden Fall hat Elon Musk erstmal klargemacht, wer jetzt bei Twitter der Boss ist und eine Reihe von bisherigen Führungsleuten direkt rausgeschmissen. Und auch ein paar andere Veränderungen deuten sich zumindest schon an, dass zum Beispiel verifizierte Accounts zukünftig Geld kosten könnten und dass gesperrte Nutzer vielleicht zurück auf die Plattform dürfen. Wo geht die Reise also hin bei Twitter? Darüber habe ich mit Michael Seemann gesprochen. Er ist Medienwissenschaftler, beschäftigt sich viel mit solchen Plattformen und hat vor kurzem auch ein Buch geschrieben, Die Macht der Plattformgiganten. Und ich habe ihn gefragt, ob sich für ihn aus diesen ganzen Andeutungen und Medienberichten der letzten Tage schon ein rundes Bild formiert, wie es mit Twitter jetzt weitergehen könnte.
Also für mich ist das alles noch ziemlich widersprüchlich. Ich glaube, für den Rest der Menschheit auch. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die er ankündigt und dann werden sie dann doch nicht durchgezogen. Beispielsweise hieß es zuerst, dass 75% der Belegschaft gefeuert werden soll. Jetzt steht das irgendwie wieder in Stern, jetzt ist das wieder in Diskussion. Jetzt wird irgendwie ein Code-Review durchgeführt bei den einzelnen MitarbeiterInnen, ob die irgendwie guten Code schreiben. Es gab die Ankündigung, das Moderationsregime praktisch auszusetzen, sich nur noch an, sag ich mal, gesetzliche Vorschriften zu halten. Dann gab es den offenen Brief an die Werbetreibenden, wo er dann sagt, nein, nein, auf keinen Fall, es darf da auch nichts konsequenzlos stehen bleiben auf der Plattform. Also es ist alles sehr, sehr widersprüchlich. Und ich glaube, diese Widersprüchlichkeit, die kommt auch so ein bisschen daher, dass die Motivation von Musk wahrscheinlich schon ist, sozusagen so ein Free Speech Eldorado zu bauen aus Twitter, aber gleichzeitig will er natürlich auch Geld verdienen oder sagen wir mal, muss er Geld verdienen, denn das Ganze hat ihn viel, viel mehr gekostet, als er eigentlich dachte.
Weil Sie jetzt schon gesagt haben, so ein Free Speech Eldorado, das war ja von vielen die Sorge, dass da jetzt unter Elon Musk mehr Fake News, mehr Hassrede möglich werden. Zeigt sich das jetzt schon an, dass das tatsächlich so kommen könnte? Weil eben, Sie haben es gesagt, er hat ja auch gesagt, es soll eine Plattform sein, wo sich alle wohlfühlen, die warm sein soll. Und er hat auch gesagt, er wird ein Gremium einrichten, das sich um problematische Inhalte kümmert. Also ist da die Angst vielleicht auch ein bisschen übertrieben?
Ja, ich bin da auch noch ein bisschen vorsichtig, wie gesagt, dass es gibt eben Widersprüchliches. Ne? Also ich glaube, die Motivation ist nach wie vor da und er möchte das gerne machen. Gleichzeitig hat man gesehen, dass eigentlich mit dem Kauf Twitter durch Elon Musk sozusagen sind schon die Trollhorden reingefallen. Ne? Gab es dann schon Aufrufe auf anderen Plattformen, auf Twitter dann rassistische Beleidigungen zu twittern und dann ging plötzlich überall die Hölle los. Und das hatte noch nichts mit irgendeiner veränderten Moderationsregime auf Twitter zu tun, sondern das war jetzt einfach nur sozusagen der Startschuss auf der rechtsradikalen Seite, jetzt irgendwie Twitter zu überfallen. Und man sieht daran, dass es nicht so einfach wird, für Elon Musk seine Ideen durchzusetzen. Ich glaube, er ist da sehr, sehr naiv rangegangen. Mhm. Und er stellt jetzt fest, dass dort, dass er dort auch Kräfte entfesselt, die er dann nicht mehr kontrollieren kann. Und gleichzeitig weiß er, dass er auch, seine Werbekunden nicht vergraulen kann. Gleichzeitig muss er dafür sorgen, dass das Nutzerwachstum wächst und nicht zurückgeht. Und ich glaube, das ist das Problem. Also schon viele Leute verlassen jetzt die Plattform, weil sie eben Angst davor haben, dass es jetzt zu so einer diskursiven Jauchegrube wird, ne?
Elon Musk hat ja erstmal bisherige Führungskräfte entlassen, unter anderem den CEO Agrawal. Und eben, ich hatte das auch gelesen, dass da noch eine größere Kündigungswelle bevorstehen könnte. Was glauben Sie, was steckt da dahinter? Also geht es erstmal darum zu zeigen, wer jetzt da das Sagen hat oder Geld sparen? Oder wurde da vielleicht in der Vergangenheit auch wirklich teilweise schlecht gearbeitet bei Twitter?
Ich denke, das sind mehrere Sachen, ne? Also ich glaube schon, dass Elon Musk durchaus Sparpotenziale sieht und dass er gerne auch die Belegschaft reduzieren möchte, um wirtschaftlicher zu sein. Wie gesagt, er ist jetzt unter Druck, er muss jetzt auch Geld verdienen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er nicht wirklich verstanden hat, was Twitter tut. Denn so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist ein Großteil der ersten Kündigungen außerhalb des Management soll jetzt in Sachen Safety and Security gehen. Das heißt im Endeffekt dort, wo die Moderationsteams sitzen. Und was Musk nicht versteht, ist, dass so ein Dienst wie Twitter nicht in erster Linie eine technische Herausforderung ist, ne? Also er glaubt, das ist eine technische Herausforderung, deswegen lässt er sich den Code anzeigen, den seine Mitarbeiter produzieren, weil er nur in solchen Kategorien denkt. Aber was das eigentliche Produkt ist von Twitter, wie von jedem Social Network, ist im Endeffekt das Moderationsregime, ist im Endeffekt die Schaffung von einer Atmosphäre, in der sich Menschen wohlfühlen. Da aber dafür überhaupt keinen, er hat da kein Sensorium für, ja. Er ist ja selber so ein großer Troll und Shitposter.
Aber eigentlich, eigentlich hat er doch immer ein relativ gutes Sensorium, oder? Also das ist doch das, was auch viele seiner Fans so an ihm feiern, dass er so, ja, vielleicht so eine gute Antenne hat für was funktioniert und was nicht.
Ja, also da würde ich erstmal grundsätzlich widersprechen. Also es gibt eine ganze Menge Mythen über Elon Musk, die sich einfach, wenn man genau hinschaut, relativ schnell von selbst ergeben. Er hat weder PayPal gegründet, noch hat er Tesla gegründet, noch hat er irgendwelche anderen Großtaten vollbracht. Das hat er sich Alex gerne angeheftet und er ist ziemlich gut darin, sich PR-mäßig ins Rampenlicht zu stellen. Und viele Leute fallen drauf rein. Aber nein, er ist nicht wirklich jemand, der gutes Gespür hat und ganz besonders nicht im Sozialen. Was man natürlich jetzt auch gerade schon wieder gesehen hat, wo er dann nachdem er kurz Twitter sozusagen akquiriert hat, selber Verschwörungstheorien verteilt und dann im Endeffekt, sich selbst und sein Management der Plattform diskreditiert. Ich meine jetzt konkret die Verschwörungstheorie über den Mann von Nancy Pelosi, dass der halt deswegen angegriffen worden sei, weil er mit einem männlichen Prostituierten im Gange gewesen sei, dass er dann unter den Tweet von Hillary Clinton gesetzt hat.
Elon Musk ist ja dafür bekannt, dass er, Sie haben jetzt schon gesagt, das ist auch viel Selbstinszenierung, aber dass er sehr unkonventionell ist, öfter mal provokative Sachen raushaut und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass er so eine große Fangemeinde hat, die ihn irgendwie als Visionär feiert. Ich habe mich ein bisschen gefragt, weil Sie jetzt gerade auch diese Verschwörungstheorie zu Nancy Pelosis Ehemann schon angesprochen haben. Dann hat er ja sehr eigenartige Dinge zum Ukraine-Krieg getwittert, so eine Abstimmung über einen Friedensplan. Driftet Elon Musk gerade politisch auch so ein bisschen ab in Richtung Verschwörungsideologie und verscherzt es sich damit vielleicht auch mit vielen, die eigentlich ja einen großen Visionär in ihm gesehen haben?
Ja, er war jetzt noch nie ein wirklich großer politischer Denker, aber ich sehe jetzt durchaus, dass es da eine Entwicklung gibt und zwar zum Negativen. Er hat sich in letzter Zeit sehr, sehr häufig dazu geäußert, dass er sich jetzt mehr im republikanischen Lager sieht, dass er die Republikaner unterstützen würde. Er, seine Freundschaften zum Beispiel zu Kanye West, der sich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig mit antisemitischen Äußerungen in der Öffentlichkeit begibt, ist auch so ein Faktor. Also er umgibt sich immer mehr mit Rechten und Rechtsradikalen. Menschen. Und das sind auch die Leute, die jetzt hoffen, dass er, jetzt die Höllenhosenhunde loslässt auf Twitter. Die Frage ist, ob er dieser Sache dann jetzt gerecht werden kann. Denn Rechte haben ja meistens kein Problem damit, sich dann auch gegen die eigenen Leute zu wenden, wenn sie enttäuscht werden.
Wenn wir nochmal auf die konkreten oder möglichen Änderungen bei Twitter kommen, es wird jetzt berichtet, dass verifizierte Accounts, also die, die so ein blaues Häkchen haben, zukünftig kostenpflichtig sein sollen. Also dass man dafür so ein Abo-Modell braucht, das dann auch gar nicht so billig vielleicht sein könnte, $20 wohl im Monat. Was glauben Sie, was steckt da dahinter?
Ja, da steckt in erster Linie natürlich dahinter, dass Elon Musk Geld verdienen muss. Er hat diesen Dienst für mindestens das Doppelte, was er wert ist, gekauft. Er selber, sein Vermögen schrumpft mit dem Wert der Tesla-Aktien, die auch, sage ich mal, unter Druck geraten. Und Twitter muss jetzt jedes Jahr 1 Milliarde an Zinsen nur für den Kredite bezahlen, mit denen Elon Musk Twitter gekauft hat. Und dann steckt natürlich auch dahinter, dass er die Funktion von diesen Blauhaken nicht so richtig verstanden hat. Denn es geht ja darum, Vertrauen herzustellen. Verifizierte Nutzer sind sozusagen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wo man sicher sein möchte, dass Äußerungen auch wirklich von diesen Leuten kommen und nicht von irgendwelchen Fake-Accounts. Das ist das, worum es eigentlich geht. Wenn er das jetzt zu einem Service macht, den sich jeder kaufen kann, dann verliert, sag ich mal, diese Vertrauensbeziehung, die dadurch hergestellt wird, komplett an Bedeutung. Dann ist es halt nur noch so ein Eitelkeitsding. Und deswegen denke ich, dass das auch nicht gut funktionieren wird. Aber das ist halt eine von den Maßnahmen, die er zieht, um jetzt ganz, ganz schnell an Geld zu kommen.
Man hört jetzt viele Befürchtungen, viel Negatives mit Blick auf Elon Musk und Twitter. Auch sie klingen da jetzt sehr negativ. Könnte da vielleicht auch was Positives bei rumkommen? Also er hat sich ja zum Beispiel in der Vergangenheit auch kritisch geäußert, was die Intransparenz von Algorithmen angeht und gesagt, dass da vielleicht die Offenlegung von Algorithmen gut wäre. Das zum Beispiel wäre doch eigentlich eine positive Entwicklung, wenn das in die Richtung geht, oder?
Ja, das ist grundsätzlich natürlich erstmal abzuwarten, dass auch wirklich durchgezogen wird. Grundsätzlich ist das natürlich keine schlechte Idee, Algorithmen offenzulegen. Es ist natürlich aber auch so ein bisschen naiv, sag ich mal, weil die wenigsten Leute sind in der Lage, irgendwelchen Code zu lesen. Und der Code, der in solchen Algorithmen steckt, der wird auch jeden Tag teilweise 3-mal am Tag angepasst. Der wird sozusagen teilweise auch über Machine Learning optimiert. Die Frage ist, inwieweit das überhaupt machbar ist, dass man so etwas transparent machen kann im Sinne von tatsächlich, dass Leute nachvollziehen können, was dort passiert. Wenn dort die Bemühungen hingehen, dann bin ich gespannt, was die Ergebnisse bringen. Ich bin da aber, sage ich mal, sehr, sehr zurückhaltend, was meine Erwartungen angeht.
Die EU-Kommission hat Musk jetzt kürzlich auch nochmal daran erinnert, dass in der EU, dass es da Gesetze zur Regulierung von Plattformen gibt, der relativ neue Digital Services Act zum Beispiel, wo es auch darum geht, Cybermobbing, Gewaltaufrufe und so weiter zu verhindern. Muss man sich in Europa eigentlich gar keine Sorgen machen, weil hier Gesetze herrschen, die das alles regulieren?
Ja, das ist so eine Hoffnung, aber auch da bin ich ein bisschen zurückhaltender, denn die schärferen Regeln für Plattformen wie Social Networks, wie Fit, wie Twitter gelten erst ab 45 Millionen europäische aktive monatliche Nutzer. Ob Twitter diese Zahl jetzt auch wirklich nimmt, ist nicht ganz klar. Wir wissen es einfach nicht. Also die Zahlen sind nicht veröffentlicht. Twitter hat ungefähr das gleiche an monatlich aktiven Nutzer in den USA, aber die Nutzung von Twitter in Europa ist tendenziell eher geringer. Das wird, sag ich mal, eine der ersten Aufgaben der EU, wenn das Gesetz in Kraft tritt, das wird ja im Frühjahr nächsten Jahres sein, wird dann zu sein, auch wirklich mal zu messen und das mal zu ermitteln, wie viel aktive monatliche Nutzer in Europa Twitter hat und ob dann diese verschärften Regeln, die mit dem Digital Services Act kommen, auch wirklich auf Twitter anwendbar sind. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig.
Über einen Punkt würde ich gerne noch mit Ihnen sprechen, weil Sie jetzt auch schon gesagt haben, dass die Gefahr besteht oder dass jetzt sich schon viele von Twitter abwenden, nämlich Mastodon oder Mastodon. Das ist ja eine Plattform, die erstmal ähnlich wie Twitter funktioniert und jetzt im Zuge dieser ganzen Übernahme haben sich offenbar viele Menschen dort angemeldet als Twitter-Alternative. Können Sie mal erklären, was genau ist Mastodon und was ist darin anders als Twitter?
Mastodon ist ein dezentrales oder auch föderiertes Netzwerk. Das ist so ein bisschen wie bei E-Mail. Bei E-Mail ist es ja auch so, dass wir mehr oder weniger alle unterschiedliche Dienste nutzen. Manche sind bei Gmail, manche sind bei Deutschlandradio Kultur oder und haben dort ihre E-Mail-Adresse. Und trotzdem können die miteinander, sag ich mal, E-Mails austauschen. Und so ähnlich funktioniert auch Mastodon. Das heißt, es gibt unterschiedliche Server mit unterschiedlichen Domains, aber die können alle miteinander reden. So dass eben der ganze Dienst, sag ich mal, das gesamte Fediverse, wie man dann auch sagt, nicht einem einzelnen Menschen oder einem Unternehmen oder wem auch immer gehört, sondern halt mehreren Leuten, das sozusagen verteilte Macht dann auch ist. Ne? Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Funktioniert in der Regel dann aber trotzdem erstaunlich gut. Und gerade in Deutschland sieht man, dass eine ganze Menge Nutzer und Nutzerinnen jetzt mittlerweile diesen Dienst bevölkern. Ob das wirklich eine Alternative zu Twitter ist, das bleibt auch noch abzuwarten, weil ich habe das momentan das Gefühl, dass es dann doch eher noch ein deutsches Ding ist und, sag ich mal, im internationalen Kontext noch nicht so eine große Rolle spielt. Und die internationalen News, die man per Twitter bekommt, das kriegt man da zum Beispiel noch nicht. Gleichzeitig gibt es dort aber auch schon interessante Communities, interessanten Austausch und eine ganze Menge von den Features, weswegen Leute auf Twitter sind, gibt es auch auf Mastodon. Für viele ist es so auch so eine Art Fluchtweg, ja, wenn jetzt Elon Musk Twitter übernimmt und das dann doch irgendwie noch sehr, sehr hässlich wird, was passieren kann.
Weil Sie jetzt diese Machtkonzentration angesprochen haben, die eben bei Mastodon nicht in dem Maße gegeben ist. Da sagen ja auch viele mit Blick auf Twitter und Elon Musk, das ist grundsätzlich gefährlich oder ein Problem, wenn ein extrem einflussreicher Mann quasi die gesamte Kontrolle über so ein soziales Netzwerk hat. Ist das wirklich so? Weil eigentlich ist das ja gar nicht so neu. Also Mark Zuckerberg hat ja bei Facebook und Instagram im Grunde auch alle Fäden in der Hand und das wird eher selten problematisiert.
Das stimmt, ne? Also wir haben momentan eine Landschaft, eine, sag ich mal, Social-Network-Landschaft, die sehr, sehr stark von sehr, sehr reichen Menschen kontrolliert wird. Und das ist grundsätzlich ein Problem. Das sollte man auch so benennen. Das Problem bei Elon Musk, jedenfalls am Anfang, meine Sorge war da vor allem, dass Twitter halt so ein Hobbyprojekt von Elon Musk wird, ne? Also Mark Zuckerberg macht Facebook nicht als Hobbyprojekt, sondern er will damit Geld verdienen und das schränkt seine Möglichkeiten ein, was er machen kann. Und am Anfang sah es so aus, als ob Elon Musk wirklich Twitter kauft als sein persönliches Hobbyprojekt, wo er dann seine eigenen politischen Vorstellungen eines politischen Diskurses implementieren möchte. Und das fand ich halt sehr, sehr viel gefährlicher als die Situation jetzt, wo auch Elon Musk daran gebunden ist, halt selber Geld zu verdienen. Man sieht das wirklich förmlich jetzt gerade vor sich, wie diese Notwendigkeit, wirklich seine Möglichkeiten beschränken, das durchzusetzen, was er will. Und das beruhigt mich tatsächlich ein bisschen.
Also wie es mit Twitter weitergeht, ob das in Zukunft unter Elon Musk eine völlig andere Plattform wird, das kann man wohl noch nicht so genau sagen. Aber der Medienwissenschaftler Michael Seemann hat da doch so einige Sorgen. Und Lula da Silva wird neuer, alter Präsident von Brasilien, aber hat es mit ganz schön großen Herausforderungen zu tun. Das waren die Themen heute bei uns in der Tag am 31. Oktober. Für Kritik, Anregungen oder Lob hier nochmal unsere Mailadresse. Das ist dertag@deutschlandfunk.de. An alle, bei denen heute Reformationstag ist, noch einen schönen Feiertag. Allen anderen vielleicht eine schöne Halloween-Party. Ich sage erstmal Tschüss. Josephine Schulz ist mein Name und wer mag, gerne bis morgen.